Licht. Alles ist in mir. Aller Ursprung, alle Kraft des Lebens, die ganze Liebe, die ersten Bäume, Eichen, dicke, knorrige Eichen, stark und groß. Sie wirken gutmütig und doch irgendwie herablassend. Es ist Leben in ihnen, volles Leben. Der Wald wird dichter, schließt sich, die Arten mischen sich. Linden, helles Grün, zart und kräftig. Buchen, rot, rot wie Blut, ein schönes Rot, so rot. Tannen, nicht bestimmt als Christbaum zu enden und zu sterben. Und eine Trauerweide, wirklich trauernd. Da entdecken meine Augen einen Menschen, einen alten Mann, ein schöner Greis, mit weißem Bart, weißen Haaren und einem guten Gesicht, das viel jünger ist als er selbst. Guten Tag. Ein Nicken. Wundervolles Wetter. Ein Nicken. Ich setze mich ihm gegenüber. Ich frage mich, wie ich eine Unterhaltung beginnen könnte. Sind Sie alt? Wohnen Sie hier? Ach, wie dumm meine Fragen, wie krampfhaft der Versuch, eine Unterhaltung zu beginnen. Schweigen. Der Ausdruck des Mannes zeigt keine Gemütsbewegung. Er erinnert mich an meinen Großvater. Auch mein Großvater war immer so ruhig, still in sich gekehrt. Wir werden eine Ewigkeit so sitzen bleiben, ewig dem Lied des Vogels lauschen, die gute Luft atmen, froh und frei sein. Wir werden leben. Eine Ewigkeit. Nie wird die Ruhe unterbrochen werden. Wir werden für immer zusammenleben, werden uns aber nie kennenlernen. Nie. Da steht der Mann auf, blickt auf die Trauerweide und geht. Geht in den Wald hinein. Ich gehe ihm nach, doch er läuft schneller. Viel zu schnell für sein Alter. Ich laufe mit. Er muss sich hier gut auskennen. Er verfällt nie den Weg, stolpert kein einziges Mal. Ich halte dieses Tempo nicht mit. Viel zu schnell. So bleiben Sie doch stehen, warten Sie doch. Ich möchte Sie begleiten. Er läuft weiter, unbeirrbar. Dunkel wird der Wald, undurchsichtig. So warten Sie doch. Sie können mich nicht allein lassen. Weiter, immer weiter, tiefer, dunkler, undurchdringlich. Eine wahnsinnige Wut überfällt mich. Sie haben kein Recht zu leben. Sie sind alt, verbraucht. Sie müssen den Jüngeren Platz machen, der Jugend. Warum geben Sie nicht auf? Es hat doch keinen Zweck. Sie müssen es doch einsehen. Warten Sie doch, so warten Sie doch. Nur ich habe ein Recht zu leben. Ich bin jung. Ich habe Zukunft. Warten Sie, so warten Sie doch. Sie sind stur, ohne Herz. Ergeben Sie sich. Halten Sie an. Halt! Halt! Es ist dunkel. Ich stoße an Bäume. Wo sind Sie, Mann? Helfen Sie mir doch. Ich stürze, falle. Die Jugend. Ich bin die Jugend. Sie haben kein Recht. Sie nehmen mir die Luft, das Leben. Sie thronen zu hoch, viel zu hoch, viel zu hoch. Fort, fort, für immer. Eine Vision. Trauer überfällt mich, unsägliche Trauer. Ich lebe. Aber ich bin auch tot, begraben, erstickt. Ich finde keinen Weg zum Licht, dumpfe Stille. Das muss das Ende sein. So ist der Tod, so muss es wohl sein. Grausam, grausamer noch als das Leben. Man ist mit sich allein, aber Man ist ohne Ich. Man besteht nur noch aus Wünschen, unerfüllten Wünschen. So also ist das Ende. Kein Gott, kein Satan, nur Stille, Trauer, unsägliche Trauer, Frost, Hitze, alles ohne Hilfe. Niemand wird helfen, niemand. Ich weine, weine aus Verzweiflung, aus Wut um das Ende. Warum muss alles enden? Warum? Ich sehe nichts. Ich falle. Ich falle. Ein Traum. Ein Traum. Ja, apropos Traum. Fassbinder hat irgendwie immer gewusst, auch schon am Anfang, als er nichts wissen wollte von Drogen und dergleichen, das hat er gehasst. Wenn wir mal ein Joint durchziehen wollten, das mussten wir heimlich machen, da ist er ganz böse geworden. Aber er hat immer schon gesagt, also ich werde mal ganz früh sterben und du und du und du, ihr werdet ganz lange leben. Ich war da auch mit dabei. Ja. Und irgendwie war er einerseits auf der Flucht nach vorne vor diesem Tod, den er übrigens Bruder Hein nannte. Und andererseits war dieser Bruder Hein schon sehr früh immer der Begleiter in seinem Leben. Apropos auch, du bist zu hoch, du bist zu Throns zu hoch. Schon als ganz kleines Kind ist er, er war also kaum 4, 5 Jahre alt, auf den Altar gestiegen. Und da war er auch nicht runterzukriegen. Es sei denn, er konnte es selber tun. Und also dieses, einerseits dieser totale, dieses totale Provozieren dem Höchsten gegenüber, aber auch die Sehnsucht danach, das ist in ihm, wie alles in ihm, ganz extrem angelegt. Und als einer seiner Schulaufsätze, wahrscheinlich ging es da, haben sie in Algebra das Dreieck durchgenommen, und da schrieb er, ich bin der Schnittpunkt A zweier Geraden. Zwei Geraden steigen sich in mir, sie bilden einen stumpfen Winkel, was mir eine besonders weite Sicht in meine Zukunft erlaubt, aber diese Zukunft ist leider sehr unsicher, weil ja schon jeder kleine Junge, der nur einen Gummi besitzt, der kann schon handeln und meine Zukunft in ein Nichts verwandeln und mich einfach ausradieren. Und täglich warte ich auf einen solchen Todesstoß. Und dann hat er natürlich die Flucht nach vorne ergriffen und hat seine Angst in Mut verwandelt, und aus dem Erschrockenen wurde ein Bürgerschreck, und aus dem anfänglichen Nichtstuer wurde der produktivste von allen. Und sondern ein paar Jahre bevor er wirklich, wie immer schon vorhergesagt, sehr jung, mit 37 gestorben ist, hat er vom Tod geträumt, und am Morgen hat er niedergeschrieben, wenn der Körper doch begreifen könnte, dass er sterblich ist, dann würden sie verschwinden. Der Neid, der Hass, die Eifersucht. Und was die Menschen dann erfinden, das wird wirklich spannend sein. Ich finde, das ist ein geeignetes Schlusswort für diese Lesung. Und ich glaube auch die Zeit.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben die Gelegenheit ergriffen und Hanna Schigula gebeten, dass sie auch noch zu einem Gespräch nach der Lesung für ihre Fragen offen steht. Deswegen haben wir auch den intimeren Kreis hier gewählt. Ich würde mit ein, zwei Fragen beginnen und dann sofort an Sie übergeben. Wir haben Saalmikrofone. Sie brauchen nur den Arm zu heben und Sie werden ein Mikrofon bekommen, sodass auch alle anderen hören, was Sie fragen wollen. Ich habe eine erste Frage. Sie haben uns diese hochinteressanten Kurzgeschichten, Gedichte aus dem Jahr 1962, 63 von Fassbinder vorgelesen. Die sind, wenn ich das richtig weiß, erst 2005 veröffentlicht worden. Kannten Sie die früher? Hatten Sie davon Kenntnis, was für ein Frühwerk Fassbinder schon geschaffen hatte?
Nein, ich hatte keine Ahnung davon. Und eigentlich niemand außer der Mutter, die dieses Buch dann aufgehoben hat. Übrigens war dieses Buch mit zwei Chagall-Postkarten beklebt. Auf der Vorderseite war ein Maler, der saß noch vor einer leeren Leinwand und der hat sich so über die Schulter, dann hat er so aus dem Bild herausgeschaut, als würde er noch auf etwas warten. Vor ihm stand eine junge Frau, die ihm den Rücken zudreht. Man hat fast das Gefühl, er könnte darauf warten, dass sie sich ihm zuwendet, aber vielleicht auch nicht. Und um ihn herum diese seltsamen Tierblicke, die bei Chagall so überall anwesend sind, aus schrägem Winkel und mit dieser eigenartigen Mischung aus totaler Wachsamkeit und Ruhe. Und die mich natürlich auch erinnert haben an so manche Blicke, die ich dann in späteren Fassbinder-Filmen auf sein Geheiß auch nachvollzogen habe. Und auf der Rückseite von dem Buch war eine andere Chagall-Postkarte und da fliegt ein Engel im Tiefflug mit einem Blumenstrauß nach Paris ein und überreicht diesem Strauß einem Kurzverheirateten, einem Brautpaar. Und mag sein, dass es eben dieser Strauß auch war, der Rainer seiner neu verheirateten Mutter nicht überreicht hat, weil er zur Hochzeit erst gar nicht kam. Warum auch immer.
Sie haben die Mutter auch vorher schon erwähnt, der diese Gedichte und dieses Buch, dieses frühe Buch, dieses handgefertigte Buch mit den Chagall-Bildern gewidmet war. Und Fassbinder hat ja sehr viele Frauen auch als Titelfiguren seiner Filme geschaffen. Sie haben viele davon gespielt, Effi Briest, Maria Braun, Lilli Marleen in all diesen Filmen. Hat er davon gesprochen, dass das auch einen Bezug zu seiner Mutter hat, diese Frauenfiguren, oder sehen Sie da keinen? Weil es sind ja wirklich bemerkenswert viele zentrale Frauenfiguren bei Fassbinder.
Ja, aber er hat seine Mutter eingesetzt, aber von seiner Mutter gesprochen hat er eigentlich nie. Also seine Mutter ist verschiedentlich, also sie war meine Mutter in Effi Briest, sie war meine von mir in meiner Frustration schlecht behandelte Sekretärin in Maria Braun. Sie kam auch in Berlin Alexanderplatz vor. Wenn man Fassbinder zu seiner Kindheit befragt hat, hat er einfach gesagt, ich glaube, ich hatte keine. Und er hat auch dann später, wenn er schon mal über seine Mutter sich geäußert hat, hat er gesagt, wir sind jetzt Kameraden. Seine Mutter hat ja auch seine erste Produktionsfirma geleitet, die Tango Film.
Wir können gleich darauf noch weiter eingehen. Gibt es Fragen aus dem Publikum? Hier vorne, können wir mit dem Mikrofon bitte vorkommen, damit wir es auch schnell hören können.
In dem neuen Dokumentarfilm über Fassbinder wurde doch die Situation geschildert, dass er sich wunderte, dass er überhaupt Steuern zahlen musste. Und da ist doch seine Mutter eingeschritten und hat das irgendwie ausgeglichen, wurde da, wenn ich das noch richtig vor Augen habe, hat das übernommen und hat dann auch irgendwie in der Firma was gemacht und geleitet.
Also ja, also die Mutter hat das, die Mutter hat das sicher sehr akribisch alles durchgeführt, weil ja auch ich noch Jahrzehnte, wir haben ja am Anfang auf Beteiligung gearbeitet, weil ja gar kein Geld war, um zu bezahlen. Man konnte gerade froh sein, wenn man den Film machen konnte. Aber wir hatten dann eben, als es die Tango-Film schon gab, dann Beteiligungsscheine. Und die habe ich dann die letzten 3 Jahrzehnte immer in die Fassbinder Foundation überwiesen. Aber ich habe jedes Jahr immer Abrechnung über meine Tantiemen bekommen, zur Erneuerung seiner Filme. Also die hat das sehr genau alles gemacht. Sie war also, aber von ihrer Ausbildung her, absolut keine Sekretärin, sondern sie war Übersetzerin. Sie war eine akademisch gebildete Frau. Ich glaube, sie hatte Schwierigkeiten sicherlich damit, auch wenn sie gesagt hat, ihr Rainerle wäre so ein anlehnungsbedürftiges und liebebedürftiges Wesen gewesen, ihm das auch zu geben durch die Krankheit. Aber auch durch eine gewisse, wie soll ich sagen, es in unserer Kultur, ich habe das bei meiner Mutter auch erlebt, dass meine Mutter, die hat mit mir eigentlich nur geschmust, wenn ich krank war. Meine Mutter kam aus einer Familie, da waren 12 Kinder. Die wurde von ihrer eigenen Mutter auch nicht beschmust, sondern das waren dann die Geschwister und denen war das auch oft lästig, die Kleineren, die immer rumzutragen. Und die kannte das gar nicht. Und wenn ich sie am Anfang so in Arm genommen habe, dann habe ich manchmal das Gefühl gehabt, ich habe Luft im Arm. Und das hat sich dann erst langsam gebildet. Und ich denke, dass das früher in viel so war. Dass unsere Mütter, das ist heute ganz anders. Ich sitze sehr gerne an Kinderspielplätzen und beobachte, das sind so meine Oasen. Erstens finde ich so spannend, was sich da in dieser Arena zwischen den Kindern abspielt. Das sind für mich richtige Shakespeares und Karl Valentin Stücke. Also, und dann aber auch, wie inzwischen die Eltern mit ihren Kindern spielen. Und wie, da hat sich unheimlich viel getan, auch die Väter. Also früher denke ich, dass da vielleicht, also zumindest ich habe die Mutter von ihm immer von einer starken Kühle war die umgeben. Und deshalb, ich glaube, dass es auch daher kommt, dass zum Beispiel die Frauen wie Brigitte Mira die schönsten Rollen bekommen hat, für mein Gefühl. Weil das war die Großmuttergeneration und seine Großmutter und wieder die Großtante und so. Er ist unter solchen Frauen groß geworden, wenn er überhaupt zu Hause war. Und von denen hat er das dann schon bekommen. Also dieses Liebevolle und diese Wärme, und das ist ja so wichtig. Für uns alle in den ersten Jahren. Und da war bei ihm, das konnte er jetzt nicht so sehr mit seiner Mutter verbinden. Und trotzdem war das für mich ein ungeheurer Liebesbeweis, dieses selbstverfertigte Buch, in dem er sich auch so offengelegt hat. Denn da kamen ja die extremsten Sachen auch vor. Also ganz extreme Gedichte, von eben hoch die Gläser treibt die Freude, lass das Denken Zeit vergeude, dieses bisschen Leben raffe, ohne Reue, ohne Scham, Leben, Freiheit sind Ekstase. Rhythmus, rasend, rollen, Tanz, das ist die eine Seite von ihm gewesen. Und dann gibt es ein Gedicht, da denkt man, das kann doch kein 17-Jähriger geschrieben haben. Das geht so, lernen zu verstehen, das Meer, endlos diese Stille, Ruhe, helle Sinne, hart mein Wille, hoch die Wellen, Wogen und mit schönen Liedern, hellen Geistesleben suchend wandeln, Stimmen hören, lernen zu verstehen, bis wir reif sind, wegzutreten und dem reinen Untergang ins Auge zu sehen. 17 Jahre war er alt.
Ja, vielen Dank, dass Sie mit der Frage provoziert haben, dass wir noch zwei Gedichte hören konnten. Von Hanna Schigula gesprochen. Gibt es andere Fragen aus dem Auditorium, ganz hier vorn?
Ja, danke schön. Also Sie haben gesagt, dass Sie zwei Träume also über was Binder hatten und Sie haben also von eins erzählt.
Und jetzt der andere. Ja, also da habe ich geträumt, dass Fassbinder auch wieder nach Hause kommt, zu mir, obwohl, wie ich sagen muss, dass wir wir hatten eine sehr starke Verbindung, aber wir haben kaum private Worte gewechselt. Aber er kam nach Hause zu mir und er hatte sehr Hunger. Und ich mache den Kühlschrank auf und da ist nur ein einziges Ei drin. Und ich habe das aber dann verstanden. Also für mich sind ja so Träume, so Botschaften, die wir an uns selber richten, wo wir uns nicht zensieren und wo wir ganz extreme Bilder auch erfinden. Und für mich war es so, dass die Tatsache, dass Fassbinder mir einmal angeboten hatten, den nächsten Film, den machen wir, und zwar hat er mir das, die Hand über die Schulter gelegt, wie er das immer gemacht hat, wenn so ein ganz besonderer Moment war, und hat gesagt, den nächsten Film, den wir zusammen machen, da bist du nicht nur Schauspielerin, sondern den machen wir ganz zusammen als Partner. Und den erfinden wir dann auch jeden Tag zusammen. Und dann ist aber, sein Freund hat sich umgebracht. Und eigentlich war das schon zwei Wochen, bevor wir diesen Film drehen sollten. Und dann hat er anrufen lassen und hat gesagt, hat mir sagen lassen, er kann diesen Film jetzt nicht drehen, sondern er muss einen anderen drehen. Er hat dann gedreht, ein Jahr mit 13 Monaten. Aber ich bin dann in so ein Loch gefallen, weil ich eben auch eigentlich immer davon geträumt habe, wir könnten später mal, viel später mal vielleicht wirklich Partner sein, auch im Geben und Nehmen, dass ich nicht nur, in gewisser Weise war auch ein Geben und Nehmen, aber es war doch viel mehr Geben von seiner Seite als vielleicht von meiner, so wie ich das einschätze. Aber dann habe ich aus dieser Frustration heraus mir eine Kamera gekauft, und zwar ermutigt durch diese, ich habe damals in so einer Künstlerkommune auf dem Land gewohnt, und die haben mir alle gesagt, jetzt hör endlich auf, wir können das schon nicht mehr mit ansehen, wie du durch die Gegend schleichst, kauf dir doch selber eine Kamera und man filme selber. Und dann habe ich als erstes angefangen, wirklich meine Träume zu filmen. Also ich habe die dann auch Traumprotokolle genannt. Ich habe sozusagen vor der Kamera mit offenen Augen das nacherlebt, was ich mit geschlossenen Augen geträumt habe. Und es war übrigens in Berlin letztes Jahr eine Installation in der Akademie der Künste über diese Traumprotokolle. 2 oder 3 Monate lang lief die. Und das habe ich, das war das Ei im Kühlschrank. Ich hatte noch einen Traum. Aber man muss nicht alles erzählen.
Doch, doch, bitte.
Sind Sie auch einer, der sich für Träume interessiert?
Ja.
Sehr. Ja? Von Berufswegen oder?
Nein, nicht. Also, ja, mein Lebensberuf vielleicht. Also,
bitte?
Mein Lebensberuf, also so wie mir das Leben das so gezeigt hat.
Ja, wie in das Leben, ja. Aha.
Ja. Aber, also ja, ich weiß auch, dass Sie auch in diesen Miniserie gespielt haben, die an diese Bücher von Gabriel García Márquez auch.
Ja.
Also, ja.
Ja.
Diese
ja, das ist mir sehr entgegengekommen, diese, was man die wunderbare Wirklichkeit nennt, diese Richtung der Literatur in Lateinamerika. Und Gabriel García Márquez hat dann auch einmal eine Kurzgeschichte geschrieben gehabt, die war für da ist eine Kolumbianerin in Wien aufgetaucht, hat an die Tür eines bürgerlichen Haushalts hat da geklingelt und hat gesagt, bitte stellen Sie mich doch an, ich suche Arbeit. Ja, was können Sie denn? Ich werde für Sie träumen. Da haben die natürlich sofort die Tür zugemacht. Und er hat das dann verlegt nach Südamerika. Ich habe vorher schon in einem Zyklus von ihm mitgespielt. Und ich bin dann als Deutsche in Havanna aufgetaucht und habe, so fing eine 6-teilige Serie an. Ich bin natürlich dann ich bin durch die Hintertür in dieses Haus reingekommen, und es wurde eine totale Geistergeschichte. Aber ich habe als Kind schon Geistergeschichten besonders gerne gehabt. Die haben mich immer sehr aufgeregt, so wie auch Rilke sagt, in dem einen Gedicht, ich weiß jetzt nicht, ob es in den Duineser Elegien ist es, Engel wissen manchmal nicht, ob sie zwischen Lebenden oder schon Verstorbenen gehen. Also so ein Gefühl, so ein Lebensgefühl habe ich auch. Ich habe auch zu Hause einen Tisch, wo alle die mir lieb gewesenen Verstorbenen mit Bildern sind. Ich glaube jetzt nicht an Friedhof, weil für mich ist eigentlich, das ist ja das, was sowieso, entweder wird es verbrannt oder ist zerstäubt. Aber ich glaube schon, dass, sie sind in mir schon vorhanden, dadurch, dass ich sie ja auch viel anschaue, und wenn ich dann so Blumen geschenkt kriege, und die werden dann auch an diesen Tisch gestellt, damit sich die auch mitfreuen können. Ja, also man macht sich die Vorstellungen, die einen bereichern, und keiner weiß, ob es etwas gibt oder nichts gibt. Und insofern würde ich jedem raten, sich das vorzustellen, was ihm am meisten Befriedigung gibt. Das habe ich meinem Vater auch immer gesagt, der wie jeder Mensch Todesangst hatte, sage ich jetzt, schau mal, Filme gibt es ja auch nur, weil sie sich jemand vorgestellt hat, und die gibt es auch noch, wenn der schon nicht mehr lebt. Und so ist das vielleicht auch mit uns und mit unseren Vorstellungen. Wenn wir uns gewisse Dinge vorstellen, dann werden sie vielleicht dadurch wahr, weil wir uns sie vorgestellt haben. Vielleicht werden wir ja auch noch die Zeiten erleben, wo wir gar keine Kameras mehr brauchen, um Filme zu machen, sondern die werden dann irgendwo eingebaut. Es gibt ja so wahnwitzige Dinge schon. Also, ich will Sie jetzt auch nicht länger...
Es gab noch eine Frage.
Wie auch immer.
Eine Frage?
Eine Frage?
Ja.
Eine kleine Frage. Sie haben so warm und liebevoll von Fassbinder erzählt. Welches Gefühl haben Sie jetzt, wenn Sie sich an Fassbinder erinnern?
Das Gefühl, was überwiegt, ist Dankbarkeit. Also ich verdanke ihm sehr viel. Es ist natürlich nicht alles nur schön gewesen und es war auch vieles geradezu furchtbar, aber es ist auch nicht unbedingt immer die Kehrseite der Medaille, ein Fassbinder Protagonist gewesen zu sein, ist auch, dass man dann immer mit ihm in Verbindung gebracht wird und manche andere Menschen mit einem nicht auf die Idee kommen, Filme zu machen. Wobei ich dann trotzdem später mit vielen anderen Filme gemacht habe. Aber ich bin ja sozusagen, Sie würden es gar nicht glauben, wie bekannt Fassbinder natürlich nur in gewissen Generationen auch auf der ganzen Welt ist. Die Filme haben sehr viel ausgelöst. Und dadurch habe ich durch ihn auch so viel erlebt, auch im Nachhinein. Wobei ich jetzt nicht glaube, dass ich sozusagen nur ein Nachhall von Fassbinder bin. So habe ich mich noch nie gesehen und ich glaube, das, was er an mir auch besonders mochte oder brauchte, das war, dass ich selber auch mein eigener Planet bin. Aber eine gewisse Verbindung, eine tiefe Verbindung gab es zwischen uns.
Können wir noch eine Frage, die im Raum ist, zulassen? Eine Frage?
Ja, bitte, bitte.
Ich komme jetzt auf Ihre letzte Äußerung nochmal zurück. In der Dokumentation wurde auch geschildert, dass er mit Ihnen einen sehr erotischen Film drehen wollte, was auch viel mit Nacktheit zu tun hatte, und dass Sie sich irgendwann mitten in den Proben widersetzt haben und dass der Film nicht zustande gekommen ist. Und es wird ja immer wieder gesagt, dass Sie die Einzige aus dieser Familie waren, von der er umgeben war, die ja immer ihre Eigenheit behalten hat und sich immer, wie Sie jetzt schon sagen, auch ja ihre eigene Welt dagegen gestellt haben. Stimmt das so?
Ja, wenn ich es gesagt habe, wird es wohl stimmen. Ich meine nicht, manchmal erinnere ich mich auch an das Fassbinder-Wort, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern. Aber ich glaube schon, dass ich sehe natürlich auch immer nur einen Teil der Wahrheit. Und dann zu anderen Zeiten sehe ich wieder einen anderen Teil. Wie ist denn dieses Gleichnis mit dem Elefanten und dem Blinden? Der eine füllt den Rüssel und denkt, der Elefant ist so wie eine Schlange und der andere füllt den Fuß und denkt, das ist eine Säule und so weiter. Aber eigentlich, ich glaube schon, dass das war, was er an mir gebraucht hat. Und aber auch das, was ihn vielleicht dann
manchmal sehr gekränkt und enttäuscht hat, wenn ich gesagt habe, ich brauche jetzt mal eine Pause. Und er hatte für mich schon so viel fantasiert, dann war er also zutiefst gekränkt. Und ich dachte immer, später wird sich das alles auflösen, aber dann gab es eben kein später mehr. Und deshalb finde ich, ist es jetzt, ist es gut, im Hier und Jetzt alles das rauszulassen, was man an, wie soll ich das jetzt ausdrücken, was man, von dem, was man so zu geben hat, von dem bisschen, das dann auch wirklich rauszulassen und nicht sich aufzusparen für später.
Das ist eigentlich ein sehr schöner Gedanke am Ende. Wir danken Ihnen sehr, dass Sie uns den Planet Fassbinder mit seinen frühen Texten heute so sinnlich eindrucksvoll nahegebracht haben. Und wir danken Ihnen auch, dass Sie uns den Planet Hanna Schigula nahegebracht haben. Es gibt beide Bücher, auch die Autobiografie von Hanna Schigula, Wach auf und Träume. Von den Träumen ist dort schon gesprochen worden. Vorne am Büchertisch und Hanna Schigula ist bereit zu signieren. Das ist dann der letzte Teil der Veranstaltung. Ich danke Hanna Schigula, ich danke Ihnen für die Geduld und bis auf ein nächstes Mal.
Ich habe eine Freundin, die hat zu mir gesagt, warum kannst du Applaus so schwer aushalten? Du, warum willst du immer schon gehen? Und jetzt bin ich geblieben.